heutige Thema von Fact 1, Tempelritter. Auch Tempelorden oder Tempelherrer oder einfach Templer genannt. Es war ein christlicher Ritterorden, der die sonst getrennten Ideale vom Rittertum und Mönchtum verbunden hat. Sein Vollname lautet Arme Ritterschaft Christi vom Salomonischen Tempel. Der Ritterorden hat zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert bestanden und hat in dieser Zeit einen schnellen Machtzuwachs erlebt, den er zu einem der einflussreichsten Institutionen Europas gemacht hat. Bis heute ranken sich zahlreiche Sagen und Legenden um Templer, ihres Schatz und ihres Geheimnisse. Was ist dran an diesen Sagen, Legenden und Gerüchten? Wir bringen heute wie ging Licht ins Dunkel. Also bei Fact 1, Geschichte zu den Tempelrittern. Zum Aufstieg der Tempelritter ist zu sagen, dass man über die ersten Jahre vom Tempelorden nur sehr wenig weiss, da die bekannten Quellen dazu Wilhelm von Tyros oder Jakob von Vitry Kinder Zeitgenossen waren. Gegründet worden ist die Armee Ritter Christi, wahrscheinlich zwischen 1118 und 1121 durch die beiden Grafen Hugo de Payan und Gottfried de Saint-Omer, sowie sieben weitere abendländische Adlige, Andreas von Montbach, Gundomar, Gutfried, Roland, Bayen von Montdidier, Gottfried Bisol und Archibald von Saint-Amand. Die Ritter haben vor dem Patriarch von Jerusalem als Ordensgelübde abgelegt. Neben den klassischen Gelübden, die sich auf Armut, Keuschheit und Gehorsam bezogen haben, haben sich die Ordensbrüder zudem verpflichtet, den Schutz der Bürger sicherzustellen. Der neue König von Jerusalem, der Balduin II., hat den Templer im Jahr 1119 als Gebäude von seinem ehemaligen Palast überlassen, wo auf dem alten Tempel von Salomon aufgebaut worden sei. Daraus hat sich dann der neue Name abgeleitet. Mit dem Beitritt vom Grafen Hugo von der Champagne 1125 hat der Orden den ersten grossen Aufschwung erlebt, weil sein Freund und bekannter Kleriker Bernhard von Clairvaux sich darauf 1129 für den Orden und einen zweiten Kreuzzug eingesetzt hat. 1127 ist der Hugo von Payens in Begleitung von 5 anderen Gründungsmitgliedern nach Europa zurückgereist, um für den Orden neue Mitglieder zu werben und ihre Idee von einer Vereinigung von Ritter und Mönchstum zu verteidigen. Im Orden sind zahlreiche Landschenkungen zuteil worden, insbesondere in Frankreich, aber auch in England, Spanien, Portugal und Italien. Bis 1129 ist der Ausbau der Al-Aqsa-Moschee zur Festung und zum Sitz der Templer abgeschlossen, was darauf schliessen lässt, dass der Orden schon jetzt im Heiligen Land über eine grosse Anzahl von Mitgliedern verfügt hat. Am 13. Januar 1128, andere Quellen reden von 1129, hat das Konzil von Troyes stattgefunden, bei dem Konzil, wo der Orden das erste Mal urkundlich erwähnt worden ist. Bernhard von Clairvaux hat hier die Ordensregeln verfasst. Der Orden ist dann stetig gewachsen. Der Papst Innozenz II. Hat am 29. März 1139 seine Bulle Omne Datum Optimum herausgegeben, in welcher er den Orden unter päpstliche Protektion gestellt hat. Der Orden war von jetzt an steuerbefreit und hat selber sogar Steuern erheben. Dort die Ordensmitglieder begraben und Kirchenbauten errichten. Die Templer haben auch angefangen, den eigentlich illegalen Zinshandel zu betreiben. Zu dem kommen wir später noch. Wie gesagt, der Orden ist stetig gewachsen. Bei seiner Auflösung hat der Orden 30'000 Mitglieder gezählt, von denen ungefähr die Hälfte, die etwa 2'000 Burgen und Schlösser und andere Besitztümer verwaltet hat. Der Rest hat wohl das grösste stehende Heer vom Abendland dargestellt und beteiligt sich an der Bekämpfung der Muslime im Heiligen Land und auf der Iberischen Halbinsel. Besonders in den spekulativen Theorien um den Orden wird hervorgehoben, dass sich Templer aber gerade nicht an dem Albigenser Kreuzzug von 1209 bis 1229 beteiligt haben, warum ein historisch nicht beklagter Kontakt zu den Katharern vermutet wird. Zum Fall vom Orden ist zu sagen, dass zwischen 1100 und 1300 vermehrt zu europäischen Staatsgründungen gekommen ist und dann das Herrscher sind meist dem Orden misstrauisch gesonnen gewesen. Vor allem, weil sich der Orden auch zunehmend im Einfluss vom Papst entgegengestellt hat. Das Heilige Land ist 1291 an Muslime verloren gewesen. Der französische König, der Philipp IV., Philipp der Schöne genannt, ist sehr hoch verschuldet bei den Templern, die, wie ich gesehen habe, über scheinbar enorme Reichtümer verfügt haben. Sein Ansuchen auf Mitgliedschaft im Orden ist ihm verwehrt worden. Die beiden Fälle zusammengenommen haben wahrscheinlich den Philipp dazu bewegt, gegen die Templer vorzugehen. Wobei ihm zugutekommt, dass der Papst Clemens V. von ihm abhängig war. 1305 sind die Mitglieder vom Orden schließlich der Ketzerei und der Sodomie angeklagt worden. Auf Clemens V. ist massiver Druck ausgeübt worden. Am 13. Oktober 1307, am Freitag der 13., darum eben gilt der Freitag noch heute als Unglückstag, hat Philipp sämtliche Tempelritter in ganz Frankreich in ihrer einzigen Aktion La Verhaftung der Ketzerei anklagen. Koordiniert ist die Aktion mit versiegelten Briefen worden, wo die Dienststellen schon Wochen vor der Aktion mit der Auflage, sie erst am 13. zu öffnen, geschickt worden sind. Die Templer sind anscheinend ganz unvorbereitet getroffen worden, es hat überhaupt keine Gegenwehr gegeben und der König hat sich damit gebrüstet, dass nur 12 Templer entkommen konnten. Die Untersuchung der Inquisition hat sich über 7 Jahre hergezogen. Vorwürfe gegen Templer waren, dass sie das Kreuz bespucken und sich homosexuelle Neigungen hingeben. Viele Templer, unter anderem der Jacques de Molay, haben unter Folter Geständnisse abgelegt, wo sie dann allerdings vor Gericht widerrufen haben. Der Inquisitionsprozess hat mit lebenslanger Haft für Hugo de Perrault und Geoffrey de Gonville, Jacques de Molay und Geoffroy geendet. Sie haben allerdings alle zusammen Geständnisse, die sie unter Folter gemacht haben, um ihn widerrufen. In der Rechtsprechung vom Mittelalter hat das aus Rückfall zur Ketzerei gegolten, was mit der Todesstrafe geahndet worden ist. Am 18. März 1312 ist der letzte Grossmeister, der Jacques de Molay und der Geoffrey de Jeanne auf dem Scheiterhaufen in Paris gestorben. Am 22. März 1312 hat der Papst Clemens V. auf dem Konzil von Wien unter dem Druck von König Philipp IV. Den Orden endgültig aufgelöst. Der Clemens V. ist allerdings bis zu seinem Lebensende von der Unschuld der Templer überzeugt gewesen. Die Güter der Templer sind abzüglich der ungewöhnlich hohen Verfahrenskosten im Johanniterorden übereignet worden. Außerhalb von Frankreich hat sich die Verfolgung in Grenzen gehalten. In Spanien sind viele Templer freigesprochen worden. In vielen anderen Ländern sind Templer gänzlich in Ruhe gelassen worden. Zum Beispiel in Schottland, wo nicht im Machtbereich des Papst gelegen ist. 1316 ist in Aragon der Orden von Mont gegründet worden, wo die Güter der Templer übernommen hat und in dem viele Templer Unterschlupf gefunden haben. In Portugal ist 1319 ein Christusorden mit Zustimmung vom Papst gegründet worden, wo die Güter der Templer übernommen hat und auch viele von den ehemaligen Mitgliedern des Templerorden aufgenommen hat. Das Zeichen des Christusorden war das Tatzenkreuz der Templer mit einem weißen Kreuz, das die Unschuld der Ordensritter zum Ausdruck bringen sollte. Der Orden war aufgeteilt in 4 Klassen, die wiederum in Grad aufgeteilt worden ist. Also es gab zuerst Ritter, das waren kämpfende Brüder, die anfangs noch adliger Herkunft sein mussten. Dann die Kaplanen, das sind die betenden Brüder, die haben die geistige Elite vom Orden gebildet und auch das geheime Wissen gehütet. Die Knappen und Herolde, das sind die dienenden Brüder, die in schwarzen Umhängen und Mänteln gehüllt waren. Die Hausleute, Knechte, die Landarbeiter und die Handwerker, also die arbeitenden Brüder, haben die vierte Gruppe gebildet. Die Handwerker waren dann noch einmal unterteilt in Gesellen der Freiheit, Baumeister und Steinmetzen, Gesellen der Pflicht, Schreiner und Schlosser und Meister der Axt, Zimmerleute. Hauptsächlich ist der Orden aus Kaplanen und Rittern bestanden. Frauen haben keinen Platz gefunden im Orden, außer natürlich die Ehefrauen. Bevor wir jetzt zu den Zeichen und Symbolen noch kommen von den Tempelrittern, hören wir ein bisschen Musik. Ja, ich möchte noch ein bisschen zu den Zeichen oder Symbolen kommen von den Tempelritter. Also das Kreuz von den Tempelritter ist das sogenannte Tatzenkreuz, ist erstmals 1147 aufgetaucht. Es ist auf den weißen Mantel gedreht worden, das sieht man auch sehr gut in diesen Filmen, in diesen Ritterfilmen, mit dem roten Kreuz auf weißem Grund. Also die Leiden von Christi sollen symbolisieren, rot für das vergossene Blut und aus Farbe vom Leben. Andererseits sagen viele, dass die Form des Kreuzes das Universum symbolisieren. Das Tatzenkreuz hat 8 Spitzen, viele Tempelkirchen haben ebenfalls eine 8-deckige Form. Denn ein weiteres Zeichensymbol sind 2 Ritter auf einem Ross. Das ist das Siegel der Temporiter. Das Siegel der Temporiter zeigt 2 Ritter auf einem Pferd und soll das Zeichen von Brüderlichkeit und Armut sein. Laut einer anderen Interpretation sollen es die 2 Charaktere, Mönch und Ritter, symbolisieren. Dann gibt es noch das Beauchamp, das ist die Kriegsflagge. Auch hier gibt es verschiedene Spekulationen. Viele wird sie auch Gonfanon bezeichnet. Beides hat mit dem Kriegsruf der Templer Gonfanon Beauchamp zu tun. Was der Ruf genau soll bedeuten, kann man nicht sagen. Viele leiten Beauchamp von Beauchamp ab, also zweigeteilt, was das Prinzip von Gut und Böse soll widerspiegeln. Dualismus also. Die Farbe der Kriegsflagge war schwarz und weiss gewesen. Schwarz für den Krieg und weiss für den Frieden. Jetzt zu einer ganz spannenden Geschichte, nämlich der Geheimnis der Tempelritter. Da gibt es einmal das Baphomet. Die Inquisition hat den Tempelritter vorgeworfen, einen bärtigen, vierfüßigen Männerkopf anzubeten, der auch Baphomet genannt worden ist. In der Tat findet man bei den meisten noch existierenden Tempelkirchen Relief, Statuen und Verzierungen mit diesem Kopf. Die anderen sehen im Baphomet eine Skulptur, die auf der einen Seite eine Frau und auf der anderen Seite einen Mannenkopf darstellt. Komischerweise haben von diesen Riten nur Grossmeister und hohe Mitglieder des Ordens Bescheid gewusst. Dann gibt es die Shadow-Symbolik. Es gibt eine wahrscheinlich stark symbolische Geschichte, dass ein Templer aus Sidon, der kurze Zeit eine Frau aus Marcella geliebt hat, die dann aber gestorben ist, kurze Zeit nach dem Tod auf dem Friedhof die Frau geschändet hat. Daraufhin soll er von einem höheren Wesen Nachricht bekommen haben, dass er in 9 Monaten die Frau soll ausgraben und er werde dort einen Sohn finden. Wo der Templer das dann gemacht hat, hat er unter dem Beckenknochen von der Frau ein Shadow gefunden, der mit dem Oberschenkelknochen gekreuzt war. Das höhere Wesen hat ihm daraufhin berichtet, dass der Shadow den Templer mehr Macht würde geben und seitdem soll das als Templer-Symbol gewesen sein. Skull and Bones benutzen das Symbol. Dann Templer und Kabbala. Die Waffen der Tempelritter sind von einem bestimmten Zeitpunkt an mit kabbalistischen Symbolen geschmückt worden. Deren genaue Bedeutung ist leider unbekannt bzw. ist gut gehütet worden von den Waffenherolden. Dann Templer und der keltische Glaube. Unter den ersten Tempelritter war auch der Bernard von Clevo, der durch Freundschaft zu Etienne Harding mit dem keltischen Glauben und der druidischen Weisheit in starkem Kontakt gekommen ist. Der Bernard soll seinen Meister zum Abschied Eichen und Buchen geschenkt haben, 2 Essenzen, die für die Druiden äußerst heilig waren. Auch kommen die Zahlen 3 und 9, die im keltischen Glauben aus heilig stehen, bei den Templern ungefähr die gleiche Bedeutung zu, wie angeblich bei den Illuminaten Zahl 23. Auch wenn man sich das Aussehen von den Templern vor Augen ruft, weisse lange Mäntel, lange Bärte, kann man gewisse Ähnlichkeit zu den keltischen Druiden feststellen. Dann der Orden und die ägyptische Keimlehre. Ebenfalls erkennt man in vielen Tempoüberlieferungen, Küchen, Grabstätten, ägyptische Symbole. So zum Beispiel das Henkelkreuz Ankh, außerdem eine 3-schwänzige Peitsche, die auf den Sarkophagen von vielen Pharaonen eingemeißelt ist. Weiterhin soll der Templer die heilige Maria mit der Göttin Isis gleichgesetzt haben. Auch soll die besagte Isis mehrere Templer erschienen sein. Dann Templer und Amerika. Einige Theorien zufolge soll Temporiter lang vor Kolumbus Amerika, angeblich La America genannt, bekannt gewesen sein. Sie soll sogar Verbindungen dorthin unterhalten haben und ihr als Reichtum unter anderem der Ausbeutung von Gold- und Silberminen der Inkas verdanken. Aus Indiz dafür wird die Karte von Piri Reis angeführt, die 1513 eine detaillierte Darstellung der südamerikanischen Küste geliefert hat und vermuten lässt, dass im Nahen Osten schon früher eine Landmasse westlich vom Atlantik bekannt war. Nicht zuletzt vermuten ein paar in Amerika das Ziel von der ominösen Templerflotte, wo nachdem sie Frankreich mit dem Schatz verlassen hat, nie mehr aufgetaucht ist. Folgt man der Theorie, dass einige Templer nach Schottland flüchtet sind, so finden sich dort weitere Hinweise auf einen Kontakt nach Amerika. in Roslyn Chapel, wo wenige Jahre vor dem Kolumbus seine erste Reise erbaut worden ist, gibt es Pflanzendarstellungen wie die Aloe und den Mais. Es wird spekuliert, der Henry E. Sinclair, ca. 1345 bis 1400, der Grossvater vom Erbauer von Roslyn Chapel, sei aus Entdecker nach Amerika gelangt. Die Sinclairs werden oft mit den schottischen Templern in Verbindung gebracht. Dann Tempelritter und Assassinen. Als Objekt von häufiger literarischer Verarbeitung ist die Verbindung zwischen Templer und Assassinen. In Syrien treffen beide Orte im 12. Jahrhundert aufeinander. Durch gezieltes Taktieren hieß sich die Assassinen dort halten können, bleiben aber dennoch den Templer tributpflichtig. Inwiefern sich die beiden Gruppen gegenseitig beeinflusst haben, bleibt unbekannt. Doch ein paar Theoretiker scheinen zu glauben, dass die Assassinen die Templer mit ihren ketzerischen Gedanken gut regelrecht versucht haben. Und hier der Ursprung liege für alles, was den Templer später von der Inquisition zum Vorwurf gemacht worden sei. Weiter Tempelritter und die Schweiz. Eine eher seltene Spekulation betrifft das zeitliche Zusammentreffen von der Verfolgung der Tempelritter und im Entstehen der Schweizer Eidgenossenschaft. Die Alpen seien nur spärlich besiedelt gewesen. Aus diesem Grund sei unklar, wie es die Schweiz überhaupt vermögen hege, sich gegen ihre mächtigen Nachbarn zu behaupten. Einige der verstreuten Templer hegen sich auf die Seite der Schweiz geschlagen und mit ihrem taktischen Wissen den Fortbestand des Alpenstaats gesichert. Letztendlich soll sich auch das finanzielle Geschick der Templer in der Form des Schweizer Bankwesen niedergeschlagen haben. Das ist eine ganz originelle Theorie. Den Tempelritter und Freimaurer gehört man sehr häufig. Im aufmerksamen Zuhörer ist jetzt sofort aufgefallen, dass die Maurer und die Steinmetzen innerhalb des Tempelorden sich aus Gesellen von der Freiheit betrachtet haben. Der Name, wie man sofort merkt, lässt eine Verbindung zu den Freimaurern offen. Auch hat man auf den Gräbern und Särgen von vielen Templern Insignien von den heutigen Freimaurern, also zum Beispiel Zwinkomas, das Lot oder den Hammer gefunden. Ein paar Theoretiker meinen sogar, man könne die Freimaurerei auf Tempelritter zurückführen. Dann Tempelritter und Prieur de Sion. Eine weit verbreitete Theorie ist, dass Tempelritter von der Prieur de Sion gegründet worden sind. Allerdings ist die Existenz von der Prieur de Sion kaum belegt. Zum Teil wird auch angenommen, dass es sich bei der Prieur de Sion um eine geheime Nachfolgeorganisation der Templer handelt, wo die Templers verloren gelobte Schätze noch bewahren. Aber das hat sich mittlerweile auch schon aufgeklärt. Prieur de Sion, das ist an Studentenjungs, da haben ein paar junge Leute den Orden einen vermeintlichen Orden gegründet gehabt. Dann Tempelritter und die Illuminaten. Besonders historische Verschwörungstheorien sehen einen Zusammenhang zwischen den Templern und den Illuminaten, wobei besonders die ketzerischen und teufelsanbeterischen Aspekte, die diesen Gruppen zugeordnet werden, hervorgehoben sind. Laut diesen Theorien hege ein paar Templer nach ihrer Auflösung im Untergrund weiter bestanden und hege auf die Vollendung vom Fluch von De Molay hingearbeitet. De Molay hat kurz vor seiner Hinrichtung prophezeit, dass König und Papst innerhalb von einem Jahr würden sterben. Und das ist auch eingetroffen. Doch scheint der Fluch sich fortzusetzen und letztendlich in der gänzlichen Zerschlagung von Thron und Altar zu gipfeln. Es soll auch bei der Hinrichtung von Ludwig im 16. während der Französischen Revolution am Mann auf die Schafott gesprungen sein und gerufen haben, Jacques de Molay, endlich bist du gerecht. Soweit also zu dem interessanten Thema Tempelritter. Da gibt es auch sehr viel gute Literatur darüber, natürlich sehr viele Romane. Ihr wisst es selber, man kann diesem Ausdruck unmöglich entfliehen. Irgendwo kommt das ging um mich vor. Jetzt gibt es gerade um einen neuen, relativ neuen Film, der letzte Tempelritter mit dem Nicolas Cage. Das also das Thema vom heutigen Fact is.
Radio Kaiserreich.
Das wäre schon mal gewesen, heute mit der Sendung live aus dem Studio 2 von Radio Kaiserreich mit der Sendung Fact Is. Am Mikrofon für euch der David Emischli. Ich hoffe, es hat noch gefallen und hat noch ein weiteres Mal animiert und angeregt, jetzt euch weiterhin über das Thema zu unterhalten. Auch heute, wie ging, freuen wir uns natürlich auf euer Anruf, euer Anregungen, euer Mitteilungen. Schickt sie ganz einfach an info@swiss-radio.ch. Dann können wir umgehend mit euch in Kontakt treten und schauen, was ihr für Themen habt, für Anregungen oder sogar zu der heutigen Sendung euer Kommentar, den ihr abgebt. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Beiträge. Schaltet das nächste Mal um mich ein, wenn es heisst Fact Is. Wie ihr wisst, jeden Dienstag am Abend um 6:30 kommt die aktuelle Sendung. Am Mittwoch, am Tag darauf also, jeweils um 12:30 kommt die Wiederholung. Fact Is, Hintergrundinfos mit Durchblick, das wär's gsi. Tschüss zusammen, bye bye, macht's gut und habt Sorge.
12.2011 auf eurem Lieblingssender. Yeah. Morgenshow auf Radio Kaiser ab dem 1. Dezember 2011 live auf eurem Lieblingssender.